Feuerfrei.
Feuerfrei, finde ich auch.
Mir ist letztens aufgefallen, ich sage gerade irgendwie oft feuerfrei und irgendwie ist es ja ein doofer Begriff.
Weil du keine Knarre hast, das stimmt.
Erstens das, ist so ein martialischer, irgendwie, keine Ahnung, aber irgendwie ist er auch gut. Ich sage das gerade andauernd, auch in der Schule, wenn die Schüler irgendwas machen sollen und loslegen sollen, sage ich immer feuerfrei.
Es gibt ja manchmal so Bilder, die finde ich schon ein bisschen schwieriger. Also wenn jemand einem zum Beispiel was schickt, du schickst jemandem was und du fragst, ist es angekommen und der sagt, der Adler ist im Nest.
Im Horst.
Ich weiß nicht, ja, ich denke da immer so an so, das klingt so wie so ein Militär- oder Geheimagentenkram,
ja,
so, keine Ahnung.
Jeden.
Ne? Oder es gibt ja so Sprüche, die man so vom Militär irgendwie hat. Fällt jetzt gerade keiner ein, aber
feuerfrei.
Ne? Die Schlacht und sowas, komm, wir ziehen jetzt in die Schlacht und man meint eigentlich nur irgendwie eine berufliche Herausforderung oder so, die ganz normal ist. Ne? Ja, und dann sagt der Chef, wir ziehen jetzt in die Schlacht.
Ist es bei euch so?
Nein, aber es gibt ja sowas.
Ja, so übermotivierte Dudes.
Ja, genau. Die dann vielleicht auch mal irgendwann mal Hauptmann oder irgend sowas waren oder
Generation Alpha.
In der genau. Genau. Generation autoritäres Führen. Ey, was habe ich heute hier versprochen? Ich habe noch nichts getrunken heute, deswegen, das müssen wir jetzt schnell nachholen. Wir haben zum Glück ein Bayreuther Hell, was ich sehr, sehr gerne trinke, was ich öfters auch zu Hause habe, hier im Glas. Beziehungsweise in der Flasche.
Ja, ich finde das ganz geil. Das gibt es immer auch so kleine
Flaschen. Ich muss sofort was trinken, Tim. Bevor du dir eine Zigarette rollst.
Cheers.
Bevor du dir einen Joint rollst.
Kann man jetzt.
Macht er natürlich nicht.
Würde ich, glaube ich, auch nicht. Don't drink and drive. Oder nee, wie war das?
Da ist das große Problem mit dem Joint, dass du ja halt dann dein Autofahrthema quasi aus den Angeln hebst, ne? Ja,
beim Trinken wohl nicht.
Nee, aber beim Trinken ist ja so, dass du an dem gleichen Abend entspannt nicht fährst, aber am nächsten Tag.
Ach, das meinst du? Aber ja, du das kiffst, ist sowieso so eine Frage wieder. Das mit den Grenzwerten, das interessiert mich noch.
Aber man weiß es ja immer nicht.
Wie sie das machen wollen, weil es gibt ja Leute, die schon, keine Ahnung, die rauchen dauerhaft, die dürfen theoretisch gar kein Auto fahren, aber das schon immer nicht.
Und du weißt es vor allem nicht, das ist das größte Problem. Beim Alkohol bist du ja sicher. Du säufst und dann spätestens am zweiten Tag kannst du wieder fahren. Egal, wie viel du gesoffen hast.
Ja.
Und egal, wie viel du trinkst, auch wenn du 10 Tage durchtrinkst.
Ja.
Am 12. Tag kannst du wieder Auto fahren.
Ja.
Dann geht's dir vielleicht sonst schlecht, aber Auto fahren kannst du wieder.
Schlecht geht's dir dann auf jeden Fall. Keine gute Idee. Ja?
Keine gute Idee. Also bitte nicht jetzt 12 Tage oder 10 Tage. Das war natürlich nur so ein Sinnbild dafür, dass sich das nicht aufbaut. Und beim Konsum von Cannabis baut sich das auf.
Und naja,
der Körper ist voll davon und dann irgendwann hast du 5 Tage geraucht und dann darfst du 3 Wochen kein Auto fahren oder so, keine Ahnung.
Ja, aber irgendwie denke ich zum Beispiel aber auch, auf der anderen Seite, 12 Tage Cannabis rauchen ist gesünder als 12 Tage saufen.
Jetzt habe ich das nicht. Weiß ich nicht, Tim.
Weiß ich auch nicht.
Da bin ich mir nicht so sicher. Also ich habe ja,
Versuch drauf an.
Um da irgendwie mal was Positives reinzubringen in das Thema viel Trinken oder sowas. Ich habe heute dieses Foto gemacht und rumgeschickt. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Und zwar habe ich auf dem Weg hierher, wo wir gerade sind, habe ich ein Wahlplakat gesehen von Die Partei. Und
du meinst von der Partei, Die Partei.
Die Partei heißt das, genau. Der Partei, Die Partei. Und der Werbeslogan ist, dass man sieht eine Frau in so einem blauen Hemd mit Krawatte, eine dunkelhaarige Frau, die hat eine Bierflasche in der Hand. Ich glaube, ist es in Sternburg. Könnte ein Sternburg Export sein, das kann ich nicht so gut erkennen.
Wenn es in Leipzig hängt, wahrscheinlich.
Und da steht dann Trinkersternchen in aller Länder, vereinigt euch.
Ja.
Finde ich, ist ein also ich weiß ja, der Martin Sonneborn, der ist schon lange für die Bierpreisbremse. Und das fand ich schon immer sehr lustig. Von daher haben die mein Herz beim Spaziergang hierher im Sturm erobert, die Partei.
Na, mal gucken, ob die beim Wahl-O-Mat auch rauskommt bei dir.
Sehr gut.
Spannend. Aber erzähl doch erstmal, wo wir heute sitzen. Wir machen gerade nur Außentermine.
Wir sind spontan veraußentermint.
Ja.
Terminiert. Und zwar haben wir eigentlich heute keine Zeit gehabt, so richtig, aber dann haben wir irgendwie telefoniert und hatten dann doch Zeit. Da hat uns die Lust am Podcasten hier an den Tresen des Lebens getragen. Und wir sind in der wunderbaren Rorschach-Bar.
Mal wieder. Waren aber auch schon lange nicht mehr hier, ne?
Cocktailbar in Leipzig, von Maurice geführt.
Ja. Und Team.
und wir waren länger nicht hier. Ich war im Februar das letzte Mal hier, zum Tag des Margaritas, aber privat, also nicht zum Aufnehmen.
Ja.
Und davor waren wir, glaube ich, vor Weihnachten
mit
Nils da, von Rising Brands, genau. Und haben hier auch einen sehr langen, sehr lustigen Abend gehabt.
Mhm. Oh ja, das war...
Wo wir zum Glück die Pause-Taste gedrückt haben, bevor es eskaliert ist.
Da bin ich dann gegangen, ich weiß davon nichts.
Es war auf jeden Fall sehr nett. Es war wirklich sehr, sehr nett.
Das stimmt. Das
hat Aber Spaß es ist hier immer schön und wie gesagt, zum internationalen Tag des Margaritas wollte ich unbedingt einen richtig guten Margarita trinken. Und da war ich auch hier und habe mir einen mixen lassen.
Das ist doch gut.
Ja,
fand ich. Kann man machen. Finde ich gut, sowas. Dafür gibt es ja diese Tage auch dieses, wie heißt das, Negroni Week, die ja auch noch einen Hintergrund hat, dass die Bars im Endeffekt, die das anbieten, falls die mal in Schieflage geraten, dann daraus Unterstützung erhalten. Finde ich ganz cool. Warum nicht was zurückgeben?
Ja, auch einfach nur, wenn man so ein Getränk feiert und das ist halt so einmal im Jahr. Es gibt bestimmt 365 Spirituosen, die jeden Tag irgendwo auf diesem in diesem Kalender geehrt werden müssen. Und sind wir bereit. Die Tequila-Wochen, die Gin-Wochen, die Whisky-Wochen, die Rum-Wochen.
Ja. Ich finde auch, also nicht nur sowas, aber wo wir gerade bei Cocktails sind, ich finde es jetzt im Sommer wieder sehr angenehm, auf jeden Fall so frische, helle Cocktails.
Auf jeden Fall.
Und da tatsächlich aber, also...
Viel Zitrone, viel Limette.
Ja, und low ABV.
Ja, auch.
Also lieber irgendwie was Entspanntes.
Ja, das stimmt.
Du stellst dir ja nicht irgendwie...
Was Frisches.
Ja, ja, diese High-Proof-Dinger rein irgendwie dann. Das ist dann schon schön, da freue ich mich schon drauf.
Ich finde, es ist auch so Sommer ist auch eine schöne Highball-Zeit, ne? Muss gar nicht immer ein Cocktail sein, sondern einfach nur schön Spirituose, Filler drauf, fertig. Finde ich auch gut.
Ja. Kann man machen. Ich bin wieder, als ich vorhin los bin, habe ich überlegt, okay, ich überlege mir direkt gleich mal, was ich heute dieses Jahr für einen Sommerwhisky aufmache und habe mir einen geschnappt, den wir heute hier noch hoffentlich öffnen werden. Der hoffentlich mein Sommerwhisky wird.
Das sieht auf jeden Fall schon ziemlich gut aus, wenn ich das so sehe hier. Wow, da hast du ja aber ganz schön oben aus dem Regal was rausgezerrt.
Der stand wirklich ganz oben.
Sinnbildlich und physikalisch.
Definitiv, aber dazu später mehr, würde ich sagen. Das ist eine gute Idee. Der Olli sitzt mir hier gegenüber und wir waren ja letzte Folge im Dr. Hobbs und da hat er am Ende der Folge, das haben wir glaube ich sogar mit aufgenommen, gefragt, ob wir denn auch andere Sachen mit dem Etikett von unserer 5-Years-Anniversary Abfüllung machen können. Und da habe ich Olli kurzerhand eingerichtet, dass er...
Das war nach der Folge.
Das ist in der Folge mit drin.
Nee, sicher?
Ja, ich habe es gehört. Da habe ich ihm nach der Folge kurzerhand eingerichtet in unserem Dramgood Shop, den man da bei Spreadshirt auch gerne mal besuchen kann. Findet ihr den Link auf jeden Fall auf unserer Website. Schaut einfach mal rein. Und da gibt es jetzt auch einen Pulli mit dem Etikett von unserer Abfüllung.
Genau, grauer Sweater mit dem runden Etiketten. Also das Etikett ist ja nicht rund, aber das... Der Kern des Etiketts ist ein Kreis und da steht was drin geschrieben und man sieht diesen Agavenbaum, den aufgeblühten.
Genau.
Und das ist auf diesem graumelierten Sweater und es sieht fantastisch aus. Ich habe es mir gleich bestellt. Ich habe mir kein T-Shirt dazu bestellt, nichts, sondern nur den Sweater.
Ja.
Fand ich ziemlich gut.
Cool, dass es so schnell auch ankam.
Ja, ein paar Tage hat es gedauert.
Und das Schöne ist ja, dass wir endlich zu Potte gekommen sind mit unserer Abfüllung.
Der ein oder andere geneigte Hörer, der nicht nur hört, sondern auch seine Augen im Netz hat, der wird das mitbekommen haben. Und zwar auf Instagram haben wir unsere 5 Years Anniversary Bottling gepitcht.
Und auch auf, wie heißt das, Facebook.
Und auf Facebook, sorry, ich vergesse ich immer.
Da auch und das war überwältigend. Also innerhalb von ein paar Minuten kamen die E-Mails reingeschossen. Und der Großteil ist tatsächlich schon weg.
Ja, also ich bin ja ein bisschen vorgeprescht, das tut mir leid. Der Tim kam ein bisschen unter Zugzwang, weil ich ein bisschen schnell war und so vielen Leuten erzählt habe, dass die Flasche fertig ist. Aber ich war heiß wie Frittenfett, wie man so in NRW sagt. Und deswegen, ich konnte es nicht mehr für mich behalten. Die Information musste raus. Ich war so auf Wolke 7, als die Pulle fertig war und die Etiketten und alles drauf waren. Da musste ich das in die Welt hinaus posaunen.
Ja.
Und dann haben wir es ganz schnell nochmal auf Insta gepackt und auf Facebook. Weil eigentlich hatte der Tim, glaube ich, vor, das mit dieser Folge sozusagen der Weltkunst zu tun, das vorher noch geheim zu halten. Aber wie gesagt, da habe ich nicht mitgespielt, da war ich...
Zu aufgeregt.
Zu aufgeregt. Kleiner Junge.
Der kleine Junge war sehr aufgeregt, das stimmt. Ja, ja. Der große kleine Junge war sehr aufgeregt. Und es war aber wirklich so, wir hatten ja schon im Laufe des letzten halben Jahres immer wieder Anfragen, wann kommt's denn und kann ich mich schon irgendwo einschreiben und... Ich habe mir die meisten Leute, die da geschrieben hatten und angefragt haben, auch gemerkt. Die stehen auch schon auf der Liste drauf. Da haben wir schon miteinander geschrieben. Das ist alles entspannt. Und wenn ihr jetzt die Folge hört, habt ihr auf jeden Fall noch die Chance, mit in den Pott zu kommen. Und wir haben auf jeden Fall noch ein paar Flaschen über. Die sind fertig gebottelt. Schreibt uns einfach eine Mail an hello@dramgood.de, dass ihr gerne eine Flasche hättet. Und dann kommt ihr mit auf die Liste drauf und könnt eine Flasche von uns erwerben. Es gibt ja nicht viele, 50 Stück. Und der Flaschenpreis beträgt 55 € pro Flasche. Und dann werden wir euch eine Flasche zukommen lassen. Das Weitere klären wir dann einfach per Mail. Genau.
Genau, ehrlicherweise gehen nur 40 in den Verkauf, weil der Tim 5 und ich 5 behalten für uns. Ne, für unseren Spaß, weil das ist ja, wir feiern ja uns mit der Abfüllung, das ist ja unser Ding eigentlich. Deswegen haben wir gesagt, ein paar wollen wir auch behalten. Jetzt auch nicht übermäßig, aber ein paar schon. Aber 40 Stück sind 40 Stück. Wie der Thilo gesagt hat, ne, auch 40 Flaschen sind 40 Flaschen, die muss man erstmal loswerden. Deswegen war ich sehr überwältigt, dass wir davon nur noch etwas mehr als untersten zweistelligen Bereich
ja.
noch Flaschen da haben.
Ja.
Hat mich super gefreut. Das ist perfekt und jetzt bin ich auch total entspannt und ruhig und hat schon meine Erwartungen total übertroffen, was die Leute alle so Anfragen geschickt haben und so. Fand ich klasse. Schon allein nach Facebook und Instagram.
Das stimmt. Und wir haben ja auch letztens noch mal probiert und was da aus dem Glas kam, ich war dann auch direkt noch mal geflasht.
Ja.
Krass, ja.
Ist eine fantastische Abfüllung. Auch da noch mal großen Dank an den Benedikt und den Claudio von Zurich Spirits. Das ist kurz erzählt, ich war im Urlaub in Kroatien, habe ein Buch über Agavendestillate, Mezcal gelesen und habe irgendwas nicht verstanden. Ein Buch war auf Englisch, okay, aber da ging es um biologische Themen, Wachstum und Vermehrung und sowas. Und da war ich mir nicht sicher, ob ich das so richtig kapiert habe, was da stand. Habe ich dem Benedikt geschrieben, der hat mir geantwortet, du, das habe ich keine Lust, alles zu schreiben, hast du Zeit zum Telefonieren? Habe ich ihn direkt angerufen und dann haben wir 1,5 Stunden telefoniert, wie das halt so ist mit Benedikt, wenn der ein bisschen Zeit hat. Und dann hat er mir am Ende des Gesprächs halt offeriert, dass er 25 Liter Mezcal noch irgendwo rumstehen hat und auch so einem Batch, wo ein Teil von übrig war, von einem größeren. Und dann habe ich erst meine Frau gefragt, wie das aussieht mit Finanzierung, ob ich den heimischen Segen habe und den habe ich dann direkt bekommen und dann habe ich den Tim gefragt. Und dann haben wir uns die Probe schicken lassen.
Da sieht man gleich mal, wie hier die Rollenverteilung ist.
Oh, ja klar.
Aber richtig so.
Nein, du, bei Ausgaben, die jetzt irgendwie ein bisschen größer sind, muss man schon mal zu Hause nachfragen. Da kann ich nicht einfach irgendwie hier einen fünfstelligen Betrag abheben. Einen vierstelligen Betrag abheben.
Ja.
Vierstelligen, nicht fünfstellig. Vierstelligen Betrag abheben. Und dann sagen hier, ist halt so, ist mein Hobby. Das geht schwer. Da muss man schon mal drüber reden. Aber wie gesagt, ich hab's ja ohne Stress auch gemacht. Und wie gesagt, der Tim war dann die zweite Hürde, aber der war easy.
Naja, es ist
schon. Der hat gesagt, lass uns das probieren. Und das war ja genau das Richtige. Da war das Sample ja schon unterwegs von Benedikt. Trudelte dann bei uns ein. Und da haben wir auch in der Folge, ich weiß nicht mehr, müsste November oder sowas gewesen sein.
Ja.
Vielleicht Anfang Dezember.
Du hattest noch eine andere Flasche bestellt dazu, die quasi die gleiche Agavensorte hat.
Genau. Ich hatte einen Ray Campero bestellt. Auch mit 100% Madre Cuiche. Damit wir einen Vergleichsmaßstab haben.
Ja.
Und, der war auch eher im günstigen Preissegment für 100% Madre Cuiche. Der kostete, glaube ich, so 80 € die 07 Flasche. Das ist günstig für 100% Madre Cuiche.
Wahnsinn.
Da habe ich gedacht, das ist ein guter Preisvergleich. Ja, und den hat unser oder Felix Wibbles Bottling halt im Grund und Boden gestampft an dem Abend. Und da war uns beiden klar, wir müssen das Zeug botteln, auch wenn es für einen Whisky-Podcast etwas ungewöhnlich ist.
Das war mein Bedenken natürlich.
Ein nicht mal Mezcal, sondern nur ein Destillado de Agave rauszubringen, weil auch da nochmal die Information, technisch betrachtet, muss ein Mezcal auch in Mexiko gebottelt sein.
Ganz genau.
Und wir haben das Biest ja in Leipzig gebottelt und dementsprechend ist es kein Mezcal, sondern nur ein Agavendestillat oder auf Mexikanisch Destillado de Agave.
Ja. Wie war das mit der Volumenprozentzahl? Wie hoch darf die sein?
Bis 55%.
Ach, bis 55. Ich dachte irgendwie bis 45, das deswegen auch, weil da ist ja ein bisschen drüber. Nee,
ich glaube bis 55. Ja? Ich glaub 36 bis 55.
Okay.
Ist die Range.
Ja, ah, da sind wir ja voll drin.
Wir sind mit 47, hab ich schon wieder vergessen, 47,2.
Ja, irgend sowas.
Ja. Also wir haben eine super Trinkstärke, so wie wir es eigentlich auch lieben.
Ja.
Ne, wir müssen da nicht rumpanschen, das ist Destillationsstärke, also so kam es aus den Kupferbrennblasen rausgeflossen, ja. Rausgetröpfelt. 100% Madre Cuiche, keine Zusätze, ungefiltert, ungereift, eine klare Spirituose, wobei sie ist nicht ganz klar, aber das ist dieses Mezcal-Ding. Das ist ja schon auch ein bisschen dirty von der Production, also wer Springbank mag. Ne, steht alles auch auf der Flasche drauf. Ja. Haben wir auch schon erzählt alles. Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht in der ganz epischen Breite nochmal machen, aber geiler Stoff.
Steht auch alles auf der Flasche drauf, wie gesagt. Genau. Wer das dann nochmal nachlesen möchte. Und, aber du hast recht, die Idee war ja da so eigentlich, okay, wir sind ein Whisky-Podcast, lass mal irgendwie eine Whisky-Abfüllung machen. Auf der anderen Seite sind wir aber auch dafür bekannt, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und eben auch mal andere Sachen zu probieren und gerade mit Ollis Leidenschaft, die jetzt seit über einem Jahr besteht, eben auch für diese mexikanischen oder südamerikanischen Destillate, passt das ja ganz gut. Und ist ja auch ein Ansporn für uns weiterzumachen, dass wir dann irgendwann zum 6-jährigen, 7-jährigen mal vielleicht einen Whisky rausbringen können.
Das wäre natürlich nochmal was. Ich glaube, dem sind wir verpflichtet, wenn wir mit diesem Podcast weitermachen, perspektivisch, müssen wir uns darum, wir können nicht als nächstes ein Pisco machen oder sowas. Nein, jetzt müssen wir, glaube ich, tatsächlich uns mal ums Thema Whisky kümmern mit dem nächsten Jubiläum.
Ja, wir sind auch eigentlich, ich muss sagen, mit jetzt inzwischen 5,5 Jahren gar nicht so schnell. Ne? Wir haben jetzt 125, das ist jetzt die 126. Folge. Ich finde es ganz gut. Ne? Ich bin ganz schön stolz auf uns, dass wir so lange durchgehalten haben.
Ich bin auch stolz auf dich vor allen Dingen, dass du das mit mir so lange durchgehalten hast. Man darf auch nicht vergessen, wir produzieren ja viel Content. Es sind zwar nur 125 Folgen, aber in Minuten gerechnet. Geht's ab? Wir machen ja nicht nur 7-Minuten-Folgen oder 10-Minuten-Folgen oder Shorts, ja, die 5 Sekunden dauern, sondern unsere Folgen sind Minimum eine Stunde.
Ja.
Das heißt, also da kann man schon, ja, was würde man jetzt sagen, nicht bingen, binge-watching, wie heißt das?
Binge-watching.
Wenn man so Serien einen durchballert, ja, ja. Aber dann bei Podcasts, keine Ahnung, ob es dafür einen Begriff zu Podcasts gibt, bingen. Also da kann man schon mal mit einem gebrochenen Bein ein halbes Jahr im Krankenhaus liegen und dann hat man immer noch eine Folge zum Hören.
Ja, das stimmt.
Wenn man bei eins anfängt.
Ja, auf jeden Fall deswegen natürlich auch diese kleine Feierei mit der Abfüllung, dass wir so lange durchgehalten haben und hoffentlich noch ein bisschen durchhalten.
No, seht es uns nach, dass wir das ein bisschen zelebrieren. Das ist also wirklich eine geile Nummer und wir haben auf dem Weg dahin auch viel ausprobieren müssen, was nicht so glatt lief. Ne? Das kann man ja vielleicht auch mal sagen. Wir hatten das Destillate herzukriegen, war noch das Einfachste.
Ja, aber die Flasche zuzukriegen.
Dann stand der 25 Liter Kanister hier und dann verging mal irgendwie so gefühlt ein Vierteljahr. Ne? Wo wir aber nicht untätig waren, ne? Aber es ist halt nicht so einfach.
Ich wollte gerade sagen, wir machen das ja auch nicht beruflich. Das Ganze ist ja auch quasi, genau, eher ein Freundschaftsdienst. Wir verdienen daran nichts.
Genau, das ist auch ganz wichtig zu sagen. Das ist für unsere Fans.
Genau, weil ansonsten wird die Flasche lockerflockig 30, 40 Euro mehr kosten.
Genau. Und damit wären wir im Midrange der 100% Madre Cuiches Preisband.
Ja.
Und das ist nochmal vielleicht ganz wichtig, das ist eine wilde Agave und das gibt es nicht mehr. Das Thema wilde Agave ist tot.
Ja.
Also es gibt zwar noch welche, aber die sind so selten mittlerweile, weil alles abgefresst wurde von den gierigen Mescaleros. Es gibt natürlich noch ein bisschen Zuchtagaven oder da gibt es genug von, aber das Thema wilde ist schwierig.
Aber das war das.
Und der Benedikt musste für die eigene Spheric Spirits Abfüllung, die 2018 destilliert wurde und 2020, glaube ich, nach Deutschland kam, für die musste der schon 6 Wochen mit dem Esel durch mexikanische Wüsten und Steppen laufen, um genug für drei Flaschen, also drei verschiedene Mezcal-Abfüllungen, A100 irgendwas Flaschen zu kriegen.
Ja.
Ne, da war der schon Wochen unterwegs.
Aber das widerspricht jetzt dem, ich habe dir ja heute einen Artikel geschickt, was ich heute gelesen habe, dass es aktuell ja so eine Preisspirale bei Agaven ganz, ganz extrem nach unten gibt. Und zwar aus dem Grund, wir hatten 2018, als das so war, einen extremen Run auf Agaven. Es gab einfach nicht genug. Ja, und eine Agave wächst halt ungefähr 6 bis 7 Jahre, bis sie erntereif ist und dann auch zur Produktion von Mezcal und anderen Destillaten verwendet werden kann. Und die sind jetzt alle reif. Das heißt, die haben 2018 ungefähr alle angefangen, wie die wilden Agaven anzubauen. Und jetzt ist so eine Agavenschwemme da, dass tatsächlich einfach mal junge Agaven, die nicht gebraucht werden, einfach eingepflügt werden, als Viehfutter verwendet werden und komplett weggehauen werden, weil es sich einfach gerade nicht lohnt. Ja? Und manchmal ist es tatsächlich so, dass die notgeerntet werden und dann schnell nochmal was draus gebrannt wird, obwohl gar fast keine Kapazitäten zum Brennen da sind. Ja? Also aktuell ist gerade so ein gegenläufiger Trend zu sehen, was aber damit zu tun hat, dass einfach eine Agave extrem lange braucht und dass es extrem langsam ist, bis man auf den Markt reagieren kann, was ich total spannend finde.
Genau, und deswegen würde ich auf die Frage, ob das nicht dem widerspricht, würde ich sagen, jein. Weil es gibt natürlich genügend blaue Weber-Agave für Tequila. Und es gibt auch genügend Espadin-Agave für Mezcal. Aber das sind die beiden großen Zucht-Agave-Sorten.
Ja.
Ne? Also das ist ja alles gezüchtet, wovon du jetzt sprichst. Was
ja.
viele gemacht ja, wurde. Seit,
okay, du meinst
in,
jetzt
in
die
den letzten
ja,
sieben,
ja,
acht
ja,
Jahren
ja.
wurden diese schnell wachsenden, früh reifbar, also früh zur Reifung möglichen Zuchtagaven ja angebaut.
Ja.
Und das ist die Tequilana Weber, also diese blaue Weber-Agave oder Agave Azul heißt die auch.
Ja.
Für Tequila. Und eben die Espadin-Agave, die meistbenutzte Agave für Mezcal ist.
Okay.
Das sind Zuchtagaven. Man nennt das auch die blaue Seuche in Mexiko.
So schlimm?
Weil du über den Horizont nur blaue Monokulturen siehst von diesen Tequila-Agaven.
Okay. Ja.
Also das ist ein Riesenproblem. Das ist in dem Artikel ja auch angesprochen worden. Verdrängung von Getreide- und Maisanbau und sowas. Ne? Monokultur und all diese Themen, die damit einhergehen. Zerstörung der natürlichen Landschaft. Das ist, ja, um jetzt sozusagen auf das Thema wilde Agaven zu kommen, die brauchen in der Regel länger. Und unsere Madre Cuiche braucht 12 bis 14 Jahre, bis die Ernte reif ist.
Krass.
Und das heißt, da darf 12 Jahre nicht zufällig jemand vorbeikommen und sagen, ach, die ist 6, ich nehme die trotzdem mit.
Ja.
Weil ich bin schon mal hier und ein paar Euro oder Dollar oder Pesos kriege ich dafür auch. Ja, und das ist das Problem. Die werden heute oft viel früher geerntet, als es legitim ist, vom Alter der Agave her. Und deswegen gibt es die so selten. Die teuerste ist die Tepextate oder die Tobala, die beiden Sorten. Die müssen 30 Jahre alt werden, bis man die ernten kann. Oder über 30.
Ja.
Und deswegen, die gibt es eigentlich nicht mehr. Die sind nicht ausgestorben, weil es ein großes Land und sehr verwildert ist und man an manche Bereiche auch schlecht rankommt. Es gibt bestimmte Agavensorten, die wachsen nur in irgendwelchen Steilhängen und sowas. Die wachsen so die Hänge runter. Die kriegt man natürlich nur sehr schwer geerntet. Aber vom Prinzip her ist das Thema wilde Agave und deswegen steht auf unserer Flasche auch Silvestre drauf. Das ist die wilde Agave. Das Thema ist fast nahezu tot und es besteht kaum noch eine Chance, sowas zu bekommen. Was nicht heißt, dass man nicht versucht, auch solche Sorten nachzuzüchten. Ne, also die schlauen Mezcaleros, die ein eigenes Feld haben, die eine eigene Landwirtschaft betreiben, die versuchen natürlich auch Setzlinge von diesen wilden Agaven zu ziehen, bevor sie die kaputt hacken oder lassen meine ausblühen, sich vermehren und so weiter und so fort. Ne, wenn sie sie auf ihrem Grundstück haben,
ja.
Wenn die schlau sind, wenn die nicht sehr zu kurzkettig denken. Und ich weiß, dass die unser Mezcalero, ich habe seinen Namen jetzt gar nicht parat, aber die Bendez-Familie aus Ocotopec oder so ähnlich, die machen das auf jeden Fall. Die haben Setzlinge, die investieren das Geld, was die von Cyrix Builds bekommen haben in dem halben Jahr, haben die größtenteils wieder in die eigenen Zuchthäuser etc. investiert. Also es geht was, aber es geht um Zucht. Ich glaube, der Titel Wild gewachsen, Silvestre, auf einer Flasche, so wie wir das jetzt gemacht haben, das ist gehört der Vergangenheit an. Und, was ganz wichtig ist...
Das heißt, wir können ja gar nicht trinken.
Und, was ganz wichtig ist, wir können den schon noch trinken, aber den wird es nicht mehr geben. Und, was ganz wichtig ist, was man heute macht, man schreibt meinetwegen Tobala oder Madre Cuiche auf die Flasche drauf, dann steht aber hinten auf dem Etikett Ensemble. Und das heißt, dass nur ein Teil der Agaven von der Madre Cuiche ist und der größere Teil von einer Zuchtpflanze.
Okay, verstehe.
Also es ist quasi ein Agavenblend.
Ja.
Ne? Und dann ist da 10% Madre Cuiche drin und 90% Espadin. Dann schreibt man drauf Ensam, also vorne groß Madre Cuiche, ohne 100%, nur Madre Cuiche. Und hinten steht dann klein drauf Ensemble Espadin Madre Cuiche irgendwas. So. Deswegen, auch da eigentlich kein Widerspruch, sondern bestätigt, was wir für ein Glück hatten mit unserer Abfüllung.
Sehr schön. Ja, ich freue mich auch so ein bisschen.
Ja, also wie gesagt, ich war heiß. Ne? Also ich hatte das die ganze Zeit begeistert schon und ja.
Ja, das haben wir alles richtig gemacht, finde ich. Und wie gesagt, es ist ja noch Zeit und wir probieren ja auch viel Whisky und das Thema ist ja weiterhin da. Wir sind ja immer noch ein Whisky-Podcast. Und aber dieses Tellerrand-Thema wird uns ja immer wieder irgendwie beschäftigen mit verschiedenen Sachen. Ich habe Bock mal wieder irgendwie was Neues, auch mal eine andere Spirituose mal wieder zu probieren. Ich habe ja letztens bei uns, ich bin ja immer noch im faststark.de-Forum angemeldet und hatte da letztens eine Flaschenteilung mitgemacht und zwar von Spiritus Rex, dem Nachfolger von der Stählemühle, und habe mir da 4 Abfüllungen bestellt bei einer Flaschenteilung, die übrigens bei dir noch liegen,
das
alle
stimmt.
Vier. Und das wäre auch mal eine
Untouched,
Folge wert.
Safe bei mir in der Garage.
Wäre auf jeden Fall eine Folge wert, finde ich, weil das ja auch ganz fantastische Destillate sind.
Auf jeden Fall.
Und vor allen Dingen jetzt auch als ungereifte Destillate vielleicht im Sommer ganz geil.
Super geil.
Ja. Lass uns das mal definitiv auf dem Schirm behalten.
Lass uns das kurzfristig angehen.
Das machen wir.
Wir haben aus dem Sample-Set, glaube ich, noch eine Abfüllung.
Ach du Scheiße.
Wir haben noch den Calvados, aber das ist ein älterer, das ist ein 18-Jähriger. Den machen wir im Herbst. Das ist, glaube ich, was für ein Herbst.
Genau, da haben wir das 2-Jahres-Sample-Set.
Einen jungen Calvados könnte man auch einen geilen Drink mitmachen, so, aber für so einen alten Calvados würde ich sagen, machen wir das im Herbst.
Und der ist auch wirklich sehr schön.
Also, wollen wir dir noch was bestellen, Tim?
Aber ich habe auch schon Leute gehört, die fanden den nicht so geil, den Calvados. Ja, also von unseren Hörern, die dann Feedback gegeben haben, ja, da kannst du nicht trinken.
Oh, das kann ich mir fast nicht vorstellen.
Und ich hatte die Abfüllung ja schon mal selber, damals in Saint-Malo habe ich mir den gekauft gehabt, in einem Weinladen. Und ich war total begeistert. Ja, ist wahrscheinlich aber auch Geschmackssache. Werden wir sehen, wenn es soweit ist.
Ja, ich habe noch keinen alten Calvados bis jetzt probieren dürfen. Ich kenne nur junges Zeug bis 6 Jahre oder so. Also ohne Altersangabe und dann steht ja auch XO oder irgend so ein Kram drauf.
Ja.
Und ich kenne einen, wo mal drauf stand 6.
Okay.
Ich habe 4-5 Stück bisher probiert.
Ja.
Auf den Lambics, die ich hatte, das ist ja der Bretagne Calvados, also Apfelbrand aus der Bretagne.
Ja.
Und da stand auch bei beiden, die ich bisher probiert hatte, kein Alter drauf.
Ja,
ist ja. Also von daher bin ich da sehr gespannt drauf, sehr neugierig.
Schauen wir mal. Ja. Aber wie gesagt, verschieben wir auf den Herbst. Jetzt steht der erstmal an. Heute der Abend in der Rohrschachbar. Wir machen demnächst wieder eine Folge im Gärtchen. Unsere Outdoor-Folge am Feuerchen. Die jährliche. Die ist auf jeden Fall noch da. Und ich denke dann vielleicht noch eine Folge und dann ist schon Sommerpause.
Ja, die Sommerferien sind ja hier in Sachsen sehr früh. Von daher, und wir sind dann noch gleich auf dem Weg nach Schweden. Von daher, wir fahren, glaube ich, am in der Woche nach dem Ferienbeginn, also zum ersten Wochenende, also wo eine Woche Ferien ist, und dann fahren wir, glaube ich, schon.
Ja, so Ende Juni also.
Ja, ich glaube schon.
Ja. Dies ist ja extrem zeitig alles, deswegen ist die Sommerpause vielleicht gar nicht so schlimm für manche, die dann später Ferien haben und dann quasi schön im Urlaub Dream Good hören können, wenn sie im August. Wir müssen dann schon, ich muss auf jeden Fall meine Ferien enden, aber ich glaube irgendwie so am 30. Juli. Ja, ist schon für mich irgendwie wieder Sense. Aber nicht so schlimm. Hat man noch was vom Sommer später?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, also was ich nicht so mag, ist, dass wie die Bayern das haben. Ne? Dass es da irgendwie bis Mitte September, wo es schon fast wieder Schnee fällt, und du deine Sommerferien hast.
Das geht jetzt immer weiter hinter. Also teilweise war es jetzt im Oktober noch so warm. Von daher, das ist, glaube ich, auch geil. So ein später Sommer finde ich auch schön. Altweibersommer.
Ja, aber dann müssen die, also dann haben wir ja wieder Ferien, weißt du?
Stimmt. Also wenn es gut läuft, ne, irgendwie, ich glaube, der 3. Oktober ist Donnerstag, Freitag ist dann nochmal, glaube ich, ein Tag Arbeitstag und dann hast du ab dem Samstag schon wieder Herbstferien.
Ja.
Also es geht voran mit schnellen Schritten hier auch bei uns. Aber lass uns endlich mal über Whisky sprechen.
Wir haben so noch gar nicht über Whisky gesprochen und wir haben noch kein Intro.
Na los, Feuer frei. Thank you.
Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Hey geil, nach genau, ich sag mal, 30 Minuten.
Halftime?
Ja, sehr Halftime. Gut. Definitiv.
Ich hätte es schon wieder vergessen, wenn du jetzt nicht den Whisky-Cut gemacht hättest.
Ja, muss ja auch mal sein. Ich habe wieder was Schönes mitgebracht heute und habe vorhin schon gesagt, ich habe überlegt, was könnte denn mein Sommerwhisky dieses Jahr sein. Und es ist wie jedes Jahr, ich gucke einfach nach einer Abfüllung, die nicht extrem viele Volumenprozente hat. Die hat, naja, schon ein bisschen was, 50,1%, hat auch ein schönes Alter. Ja, wann? 96, 95 destilliert. 2018
23 Jahre alt.
Abgefüllt und kommt in einer wunderschönen schwarzen Dose von Signatory Vintage. Und diejenigen unter euch, die sich auskennen, kennen vielleicht noch die Local Dealer Selection. Und zwar die Second Edition. Und da gab es mal einen Glen Grant mit 23 Jahren. Und den habe ich letztens irgendwo gesehen. Da dachte ich mir, davon gibt es noch was? Zack, eine bestellt. Irgendwie knapp 100 Euro. War tippitoppi.
Ich verstehe gar nicht, warum ich von einem 23-jährigen Glen Grant mir nichts gekauft habe.
Verstehe ich auch nicht. Der fliegt so ein bisschen unterm Radar, glaube ich.
Bourbonfass?
Ich mach mal.
Bourbon Barrel, ja.
Ich mach mal die Tube auf, dann kannst du mal gucken.
Und dann kannst du uns mal Gläser besorgen.
Also. Ist natürlich ein Bourbonfass.
Ich würde hier ein bisschen über die Details reden und du besorgst uns Gläser?
Ja.
Das ist doch eine gute Idee. Also, Abfüller Signatory Vintage, hatten wir schon gesagt, 23 Jahre alt, Fassstärke. Distilled at Glen Grant Distillery. Mit diesem roten Local Dealer Selection Logo, wo man so eine Brennblase sieht und rundherum so rote Flaschen abgebildet auf schwarzem Hintergrund. Das Label ist schwarz. Matured in a Bourbon Barrel, also ein Ex-Bourbon Cask. Distilled 31.05.95, bottled 8.11.2018. Outturn nur 188 Flaschen. Fassnummer 88218. Natural Color, unchill-filtert, 50,1.
Ja. Spannend, oder?
Ist noch geschlossen, die Flasche.
Machst du mal auf.
Hat eine schöne Farbe, ist jetzt nicht zu dunkel, nicht zu hell. Gut aus.
Ich habe mal schon Gläser besorgt, sind am Start und auch noch schöne Gläser, ja. Olli holt gleich das Taschenmesser raus, um sich hier nicht die Blöße zu geben.
Ich pack's doch schnell wieder weg. Einen kleinen Taschensäbel.
Ja, alles aber. Gut, alles gut. Nein, wie gesagt, diese Local Dealer Selection, vielleicht dazu ganz kurz noch. Es gab mal vor, ich glaube 2017 und 2018 war es so, gab es ein paar große deutsche Whisky-Shops. Ich glaube, da war Flickenschild dabei. Wer war denn da alles dabei? Ich weiß gar nicht, ob der Whisky Hort dabei war.
Glen Grant. Alter Glen Grant, geil.
Also eine Reihe Whisky-Shops, ich glaube hier Schlüters war mit dabei und noch ein paar andere und die haben sich bei Signatory Vintage eine ganze Reihe geile Fässer gekauft. Da war Kleinlich auch dabei, da war Edradour dabei, da war Glen Grant dabei, da war, was gab's denn da noch alles? Ich weiß nicht, Glen Lossie oder sowas.
Ich weiß nicht, viele waren auch immer zwei, drei Grains, aber was ich gut fand ist, da sind halt, ist so eine Handvoll deutsche Shopbesitzer, die tun sich zusammen, um mal so irgendwie einen Haufen Fässer zu kaufen. Und die verkosten die auch im Rahmen sozusagen so einer gemeinschaftlichen Truppe, die dann entscheidet, was nehmen wir mit. Und das, finde ich, ist halt schon cool, dieses Gemeinschaftsding. Also, wenn ich so Whisky-Händler wäre, hätte ich mich über so eine Runde mega gefreut. Da musst du nicht alleine so einsam irgendwelche Proben durchziehen, sondern du fährst halt dahin, bist in Schottland, bei Signatory im Warehouse, machst dir dann einen schönen Tag. Also stelle ich mir alles schon ziemlich gut vor. Ihr habt bestimmt eine gute Zeit.
Auf jeden Fall. Und die waren damals alle auch preislich noch sehr attraktiv.
Ja, war eine gute Zeit.
Heute, im Vergleich zu heute.
Da haben die Leute aber auch schon geschimpft, ne, zu der Zeit.
Ja.
Was, 23 Jahre, kostet über 100 Euro.
Hat es nicht. Dann
vielleicht 107 oder so.
Der hat, ganz genau 100, der hat ganz genau 99 Euro gekostet damals. Ich bringe unserem Host mal schnell noch ein Glas vorbei.
Ja, mach das mal. Ja, also 99 Euro für einen 23-jährigen Glen Grant, wenn auch Bourbonfass und nicht Sherryfass, aber das ist natürlich schon ein, würde man heute sagen, ein Schnäpperle. Ein absolutes Schnäppchen. Und diese Zeiten würden wir uns wieder herbeisehnen, wenn wir denn könnten. Weil auch wenn wir jetzt über 100 Proof und all diese Dinge auch ein Stück weit wieder nicht den Preissturz, aber schon wieder ein paar vernünftigere Preissituationen haben, trotzdem zu 99 Euro für einen 23-jährigen Grand Garant werden wir nicht zurückkommen, glaube ich.
Hat, glaube ich, als ich ihn gekauft habe, auch nicht, hat auf jeden Fall mehr gekostet, ein bisschen, aber nicht viel mehr. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass die Glen Grants relativ lange unterm Radar flogen. Ne? Die konntest du immer auch in den Vasen relativ günstig kaufen. Ja. Waren immer verfügbar, mit einem hohen Alter, teilweise ja 25, 26 Jahre, wollte keine Sau haben.
Also ich hätte gesagt, so diese 22, 23 Jahre in der Vase, die kosteten immer so 120 oder so. Das war so der Preis für ein Bourbonfass.
Wenn ich da reinrieche, weißt du, woran ich denke und an wen ich denke?
Ich finde, es riecht einfach nach Glen Grant. Das ist für mich.
Für mich riecht das nach Whiskys aus dem Whiskystübchen in Delitzsch.
Ja, das, also ja. Alter Kram, alter Space Hider.
Richtig oldschoolig. Ah, richtig gut, krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, scheiße, wird doch kein Sommerwhisky.
Der hat so diese würzige Note, die fast schon so ein bisschen holzrauchig ist.
Alter. Ne? Lecco mio.
Ja.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Guter Glen Grant.
Haut mich gerade ein bisschen um, finde ich schön.
Glen Grant ist vielleicht auch, muss man auch dazu mal sagen, eine Distillerie, die mich entsetzt und begeistert gleichermaßen. Irgendwie.
Ich habe gesagt, in 5 Minuten.
Ach so, okay.
Alles schon.
Okay,
perfekt. Alles schon geregelt.
Ich versuche die ganze Zeit, über unsere Bedienung zu akquirieren, und die läuft immer an mir vorbei. Aber wenn Tim natürlich gesagt hat, du brauchst jetzt in 5 Minuten kommen,
ja,
dann ist klar, dass die mich ignoriert.
Ja. Und deine Bestellung ist ja schon raus.
Genau. Also, Glen Grant hat mich schon total begeistert, als auch mega enttäuscht.
Weil?
Weil ich nicht weiß, was die da veranstalten mit ihren Abfüllungen. Ich habe den 12er, den 15er, den 18er habe ich schon richtig lecker erlebt von der Standard-Range. Und ich war auch schon von Abfüllungen davon total enttäuscht. Also
von den Standard-Sachen.
Bist du 5 Jahre später, holst du den Standard wieder und denkst dir, das ist sprittig, heiß, unreif. Also wie kann eigentlich ein 18-jähriger Glen Grant nicht reif sein? Aber das können die irgendwie.
Ja.
Der riecht heiß. Ne? Also was aktuell so rauskommt, gefällt mir gar nicht. Ich war von dem 15er ein Mega-Fan. Ich habe mir diese allererste Charge bekommen, die es nur an Flughäfen gab, die ja in Vegas da
ja
lag, verstaubter Karton, das war 2018, 2017 ist der rausgekommen. Der wird ja heute noch verkauft. Und das wird immer wieder als Batch 1 wieder abgefüllt. Warum die dann nicht mal mittlerweile Batch 20 draus gemacht haben, verstehe ich auch nicht. Aber die drucken immer noch Batch 1 drauf, total albern. Es ist ein komplett anderer Whisky. Und so geht mir das mit dem 12er gerade, mit dem 18er hab ich letztes Jahr einen neueren aufgemacht. Der stand bei meinen Eltern fast 2 Jahre in der Hausbahn, eine Literflasche, 18-jähriger Glen Grant. Den hat keiner angefasst. Ja? Und das ist da doch eher selten. Ja, dass das sowas nicht leer wird. So ein schöner, ja, Space-Side, sowas geht ja immer.
Ja, aber ich finde, Glen Grant sticht bei Space-Side trotzdem schon raus. Dadurch, dass er wirklich, der hat immer dieses malzige, wird oft auch in Bourbonfässern abgefüllt. Genau. Früher, glaube ich, mehr Sherry-Fässer als heute. Weil die alten Abfüllungen, die man bei Gordon McPhail mit dem damaligen Label, wo ja im Endeffekt auch Gordon McPhail unter diesem offiziellen Label teilweise mit abgefüllt hat, die Abfüllung gefunden hat, die waren ja oft so richtige Sherry-Bomben. Hat man auch vor noch ein paar Jahren, ne, zu relativ attraktiven Preisen mal 40, 50-jährige Whiskys bekommen von Glen Grant. Gab es ja diese übelst alten Buden immer.
500 Euro.
Ja.
Also 2015, ja. 2016.
Wenn überhaupt,
hast du für so ein Ende 60er, Anfang 70er hast du halt 500 Euro bezahlt. 400, ja. 500.
Da gab es also noch ältere Jahrgänge, ja. Was dann spannend war, ja, weil die Brennerei ja schon, glaube ich, relativ lange auch große Volumina produziert. Und die Standardabfüllungen, ich glaube, das sind immer so diese 5- oder 10-Jährigen gewesen, die dann teilweise ohne Vintage, teilweise mit 5 Jahre destilliert. Ich habe das mal gesehen, weil ich mein Geburtsjahr 87 manchmal suche.
Diese Italiener, ne?
Diese italienischen Sachen, wo du dann 87er Baujahr mal kriegst. Und sowas findet man ab und zu noch, ne? Sind aber im Endeffekt nur 5 Jahre im Fass und dann die restlichen inzwischen 36,5 Jahre in der Flasche.
Ja. Genau. Also ich hab noch 2 alte Glen Grants. Ich habe noch einen 15-jährigen aus den 70ern.
Das war jetzt Quatsch, was ich erzählt habe. Das war jetzt Quatsch, was ich erzählt habe. 5 Jahre im Fass und 36,5 Jahre, 31,5 Jahre in der Flasche. Natürlich.
Ja. Ja, also hier rechnet ja jetzt keiner mit hier, aber vielleicht doch, wer weiß, wie ausgefuchst und ausgeluchst unsere Hörer sind. Aber also die Ich habe von diesen alten Glen Grants auch noch zwei, also nicht, wo keine 65 draufsteht, aber ich habe auch einen 15er, der sehr alt ist und einen alten 10er Standard noch. Also schon spannend. Muss man auch alles mal aufmachen.
Ist so, ist wirklich so. Und gerade, wie gesagt, solche Flaschen hier, die stehen oftmals einfach nur rum und ich hätte mich geärgert, wenn ich den nicht aufgemacht hätte. Das ist ja wirklich fantastisch. Großartig.
Ja, also wenn ich den jetzt irgendwo sehen würde, würde ich mir noch direkt bestellen.
Ja.
Kein Sprechen.
Gibt's leider nicht mehr. Glück gehabt. Da sind wir aber schon wieder, wir haben letzte Folge schon über Signatory gesprochen, jetzt schon wieder bei Signatory. Irgendwie zieht sich das gerade durch. Heute kam schon wieder ein Newsletter von Kirsch. Gibt es gerade wieder zwei neue Signatory Vintage Abfüllungen mit dem schwarzen Label, diese Small Batch Abfüllung. Ich glaube einen Secret Space Site in Klammern M aus dem Jahr 2010, so 14 Jahre alt ungefähr. Oloroso Sherry Cask, das wird die nächste Bombe werden, der hier durch, wie nennt man das, das nächste Vieh, was hier durchs Dorf getrieben wird.
Wobei sie da die Preise auch erhöht haben, ne?
Ja, aber der kostet jetzt 70 Euro die Flasche, finde ich auch in Ordnung.
Space Site M für 70 Euro?
14 Jahre alt, Oloroso Cask mit 48 Volumenprozenten.
Das wäre ein Knallerpreis.
Ne? Ist aber nicht so alt wie die anderen. Der ist 7 Jahre jünger als die, die du meinst.
Nee. Was ich meine, sind 17-Jährige.
Ach so,
17-Jährige. Und die haben 150 gekostet und da habe ich auch einen von im Schrank.
Ach so, ja.
Und die kosten, und dann gab es eine zweite Charge davon oder ein zweites Fass und da hat der 17-Jährige 200 gekostet.
Ah.
Auch bei Signatory. Also oha. Nicht Händler getrieben, sondern UVP.
Oha.
Deswegen finde ich die 14 Jahre mit 70 ist ja super fair.
Ja, finde ich auch ganz gut. Insofern bin ich mal gespannt, was das wird. Ob der auch so gehypt wird wie die anderen. Und ich glaube es aber schon. Ja, ich habe schon ein bisschen Angst. Ich habe es schon geguckt irgendwo, ob es die Bude irgendwo gibt. Mal gucken. Vielleicht bestelle ich mir einen. Vielleicht auch nicht.
Der André von Signatory hat in einem seiner YouTube-Videos, ich weiß leider nicht mehr in welchem,
ja,
hat er angedeutet, dass noch was sehr, sehr, eine sehr, sehr geile Mordlachbude kommen soll.
Okay.
Auch so 17 Jahre sowas in der Drehe.
Das ist doch gut.
Ja. Da sind wir dabei.
Das ist das Krasse, wie gesagt, dass gerade, das haben wir beim letzten Mal schon gehabt, dass da nur so abgefahrene Sachen rauskommen, ne? Ich bin schwer begeistert und auf der anderen Seite haben wir so viele Abfüller, wo gar nichts mehr rauskommt. Ich habe mir letztens, am letzten Freitag war ich beim Johannes, Stammtischkumpel hier aus Leipzig und da haben wir festgestellt, dass zum Beispiel der Abfüller Wimmes
oder Wimmes.
Wimmes.
Oder Wimmes.
Ja nichts mehr rausbringt.
Wimmes bringt nichts mehr.
Ja nichts. Oder hast du mal was gesehen? Einmal im Jahr kommt da irgendeine Sonderabfüllung, wo man sich vorher per SMS anmelden muss.
Ah. Genau, und noch ein Bayreuther Helles, bitte.
Ich nehme die bekleidete Maya, bitte.
So, und ich sag jetzt mal, was ich hier mir bestellt habe. Und zwar habe ich mir ein Joaquin Sorolla Valencia Las Grupas. Also vielleicht dazu die Karte. Bezieht sich auf große künstlerische Gemälde. Und zwar hat jeder Drink, es gibt 8 Drinks und die sind Eigenkreationen von dem Maurice. Und die beziehen sich immer auf einen Künstler und auf ein dazugehöriges Bild, was das Ganze würdigen soll. Und ich habe bestellt den Joaquim Sorolla Valencia, ich kenne den Künstler nicht, keine Ahnung. Das Bild heißt Las Grupas. Und in diesem Las Grupas ist drin Nixta, Maislikör, Tunnel, Medium 3, Grapefruit und Zitronensaft, Orangen und Safran bitter.
Spannend.
Ja, von mir auch.
Ich lese meinen jetzt nicht vor. Schauen wir dann mal rein, wenn ich ihn bekommen habe.
Ich wollte jetzt einfach mal den Leuten erzählen, was ich da bestellt habe.
Ja, machst du richtig.
Also es ist auf jeden Fall kein Drink von der Stange.
Nee.
Sondern der Maurice kreiert da sehr viel selber. Tüftelt immer einen längeren Zeitstrahl an einer neuen Karte, die auch natürlich saisonal ein bisschen zum Wetter passen muss und alles.
Ja.
Und das ist jetzt die Frühjahrs- und Sommerkarte. Und 8 Drinks finde ich auch gut, dass es nicht mehr sind. 8 reichen auch.
Ja.
Da kann man dann nach und nach seine Favoriten finden, wenn man öfter hierher kommt. Und wenn nicht, dann sucht man sich mal die 2, 3 raus, auf die man Bock hat und dann ist auch gut. Also von daher passt das schon sehr gut. Wollen wir vielleicht mal den Glen Grant probieren?
Müssen wir.
habe schon Lust.
Ich wollte ihn eigentlich jetzt hier nochmal am Glas lassen, bitte. Für die nächsten 2 Stunden. Nein, probieren wir sofort. Ich bin mir spannend.
Es sei dir auch gegönnt.
Oh, alt. Geile der Nase. Riecht einfach alt. Verrückt. Was da rauskommt. Und es ist doch auch fruchtig. Malzig, süß, heller Honig. Und was ich habe, kräutrig. Ohne Ende kräutrig.
Ein bisschen bissig auf den ersten Zungenschlag.
Ja.
Ja, aber auch Frucht, Kräuter. Kräutrig, ja.
Mhm.
Und nach hinten raus kommt dann wieder dieses alte, leicht rauchige, leicht oder holzwürzige, wo man das Alter rausschmeckt. Im ersten Moment ein bisschen stichig, der allererste Schluck. Aber es kann auch wirklich am ersten Schluck und Flasche gerade aufgemacht liegen.
Auf der Zunge, meinst du? Hat Punch, aber brennt nicht.
Nee, brennt nicht, aber der ist so ein...
Betäubt die Zunge ein
kleinen
bisschen.
Stich am Anfang so.
Betäubt aber die Zunge ein bisschen, ne? Hast du recht. Bin ich bei dir. Aber trotzdem eine Geschmacksbombe im Mund. Ja. Der ist ja extrem intensiv.
Geht richtig was ab und vor allen Dingen, der trocknet das Maul gleich ohne Ende aus.
Bei einem Birbenfass, ne? Erlebt man selten. Hast du recht.
Ohne, dass er jetzt überbordend holzig ist. Das ist ja nicht.
Das ist ein übelstes Schnüffelstück. Das ist krank.
Naja, die Nase ist schon krass.
Mhm. Mhm. Ölig und auf keinen Fall so süß, wie die Nase vermuten lässt. Also kommt er, du hast schon recht, schroff, auch tatsächlich so ein bisschen steinig daher, kräutrig. Ich hätte fast Dill gesagt, ich weiß nicht warum, aber sowas in der Richtung.
Ein bisschen was Grünes hat er auch.
Ja, ja.
Aber ich finde, im zweiten Schluck geht es schon wieder ein bisschen besser.
Mhm. Bleibt ewig.
Aber wenn du so ausatmest, ist es so ein bisschen heiß.
Oh ja. Ja, ja, ja.
Also 50% sind ja auch 50%, so ist es ja nicht.
Ja.
Darf man ja immer nicht vergessen. Wir trinken ja schon Alkohol hier.
Richtig.
Aber nice.
Ich glaube,
vom Trinkgenuss wird der noch besser, wenn der auch wieder ein bisschen steht. Ein bisschen offen ist.
Als wir das letzte Mal gesagt haben, habe ich dann eine Flaschenteilung gemacht. Ging im Übrigen richtig schnell durch. Ne? Wir hatten ja in der letzten Folge den Goldspot.
Ja.
Und ich war persönlich, ich hätte glaube ich die ganze Flasche nicht gebraucht. Deswegen dachte ich mir, ach komm, machst du auch mal wieder eine Teilung, warum nicht?
Na klar.
Weil ich habe 15 CL dann behalten einfach und habe die restlichen 55 CL verteilt. Im Forum ging das ruckzuck durch. Olli hat nochmal 10 CL genommen. Zack, bumm. Die Leute haben sich tatsächlich gefreut, weil ganz viele den probieren wollten, sowieso schon.
Aber eben nicht 140 selber kaufen, ne?
Genau. Und eine Stunde später gab es auch direkt noch eine Teilung davon. Ich glaube, die ging auch durch. Also gibt ganz viel Interesse und dadurch, dass er aber preislich wirklich intensiv ist für 13 Jahre, ist das wirklich so ein typischer Teilungswhisky, glaube ich, wo man mal probieren möchte. Und ich freue mich. Ich habe letztens, als wir unser Jubiläumsbottling abgefüllt haben und dann, wir haben tatsächlich den Deckel mit goldenem Heißwachs versiegelt, habe ich standesgemäß die fast leere Goldspot-Flasche, wo jetzt noch 10 CL oder so drin sind, einmal noch schön ins goldene Wachs gedippt. Sieht richtig, richtig geil aus. Steht jetzt zu Hause noch geschlossen. Da kann die jetzt noch ein bisschen rumatmen mit dem restlichen Sauerstoff, der da drin ist. Und dann probiere ich die wahrscheinlich irgendwie im Herbst nochmal. Weil ich glaube auch, dass dieses, du hast ja blind probiert und erstmal gesagt, ey, ist auf jeden Fall ein Bourbon. Oder so die Richtung erstmal bestimmt. Was auch stimmt.
Dann beim zweiten Mal riechen, ist irgendwie kein Bourbon, ist irgendwie...
Naja, durch diesen extremen Fasseinfluss, glaube ich, durch erstens, naja, wir haben die Bourbon- und Sherry-Fässer und dann nochmal das Finish im italienischen Rotwein. Es geht schon ordentlich was. Und deswegen ist, glaube ich, diese Assoziation auch mit einem Bourbon, der auch so extrem fast getrieben ist, natürlich gar nicht weit hergeholt. Und der darf jetzt auf jeden Fall mal noch ein bisschen reifen, glaube ich. Und dann probiere ich den zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Und ich glaube, es ist tatsächlich eher ein Winterwhisky aufgrund der schweren, tiefen Aromen, die der auch hatte.
Ja. Ich glaube auch, das ist jetzt eher was für den Herbst. Ne? So für die warme Jahreszeit ist das nichts. Aber ist ja nicht schlimm. Der kann ja jetzt ein bisschen, auch die 10 CL können bei mir ja noch ein bisschen wohnen.
Ja.
Ne?
Da freut man sich dann, wenn man die mal wieder rauskramt.
Können sich akklimatisieren bis zum Herbst. Ja. Ne? Und dann so November vielleicht oder sowas. Oder zu den Feiertagen dann. Ist das doch genau das Richtige.
Ja, ja. Ich habe hier gerade tatsächlich beim Glen Grant ein bisschen Angst, dass der zu stark ist für den Sommer. Und auf der anderen Seite freue ich mich, so wie der hier steht, hält der die nächsten 5 Jahre in der Flasche durch. Auch wenn die Flasche angebrochen ist.
Ja, das glaube ich auch. Was du nicht vergessen darfst, A, wird er sich noch ein bisschen akklimatisieren mit Luft, ein bisschen entspannter werden und B, kannst du auch immer mal einen Tropfen Wasser reinmachen. Ne?
Das stimmt, das mache ich jetzt. Du bist ein Fuchs. Das mit dem Wasser, das vergesse ich manchmal. Habe ich jetzt mal gemacht. Einen kleinen Schwapsi. Da kommt hier gleich so eine richtig ölige Schicht oben drauf, dass man sieht, wie sich Wasser und Alkohol trennen. Ralphie würde jetzt sagen, no swirly swirly, no shaky shaky.
No shaky shaky.
No shaky shaky. Just give it a gentle swirl. Und der bleibt schön. In der Nase wird er angenehmer, das ist nicht mehr ganz so stechend, wenn du jetzt ein bisschen okay. Wasser dran hast. Der wird sofort trüb, ja, ist nicht mehr klar, zumindest bei mir, relativ milchig auf einmal.
Lass mal bei dir schnuffeln hier.
Ja, und riecht jetzt 1:1 wie eine Abfüllung von Signatory, die diese, Very Cloudy. Kommt genau daran. Also vom Aroma, von der Aromintensität geht es in die Richtung.
Das Lustige ist, der Very Cloudy Mortlach, der ist ja auch so ein bisschen fast wie rauchig, ne? Der hat ja auch dieses Aroma. Mhm. Der riecht natürlich viel jünger, ne? Aber der hat auch diese rauchige Holzwürze.
Mhm. Macht auf. Bleibt süß. Kräuternote wird immer mehr. Jetzt mit dem Wasser. Ich habe, glaube ich, meinen Schluck zu viel dran gemacht. Hätte ein bisschen weniger dran machen dürfen. So ein paar Tropfen reichen, glaube ich.
Es ist doch nicht schlimm, wenn du jetzt sagst, es ist doch kein Sommerwhisky.
Ja.
Sondern dann bleibt er halt bis Herbst im Schrank. Ist doch kein Problem.
Ich wollte gerade sagen, dann bin ich relativ schmerzfrei.
Wir haben doch das letzte Mal besprochen. Wir haben mittlerweile ein paar mehr Flaschen offen gerade. Da findet sich genug Kram, was man auch im Sommer trinken kann.
Ja, ich bin, wie gesagt, im Sommer ist bei mir Whisky eh die Stiefmutter, oder wie nennt man das, stiefmütterlich behandelt. Aber das haben wir in den letzten Jahren auch immer schon besprochen. Ich bin da, wie gesagt, wirklich eher lieber schön Weißwein. Oder mein Lieblingsgetränk im Sommer im Garten ist tatsächlich Tonic einfach mit Espresso oder kaltem Kaffee, der noch irgendwo rumsteht. Das ist so gut, auch wenn es alkoholfrei ist. Ist mir relativ boogie. Beste.
Oder wenn man zurück zum Whisky will, auch ein Bourbon oder so, ist ja auch ein Sommergetränk. Ne? Bourbon mit schön Ginger Ale, finde ich, ist
ja
super Sommerdrink.
Geht klar. Ne? Geht fit.
Ja, oder auch als Sour oder so. Ne? Das ist ja, macht ja einfach Spaß.
Aber diese Note, die der Glen Grant hat, die erkennst du auf 10 Kilometer Entfernung. Ne?
Ich finde das, ja, genau.
Das ist eine Signatur, sehr, die ist sehr eindeutig. Ja. Das ist sehr, sehr eigen und sehr extrem gut. Und kommt aber, glaube ich, auch mit dem Alter, ne?
Hat man selten. Fast schon sowas Wildbratenmäßiges hier gerade, die Kräuterigkeit. Umami.
Umami hat er viel, ja.
Ja.
Ja, definitiv. Und geht jetzt auch in Richtung alter Kleinlischer ein bisschen. Also ich habe gerade eine Assoziation gehabt, wo ich gerade an die 96er Silberdosen denken musste. Aus dem Refill Butt, wo noch nicht mehr drauf steht Cherry Butt, sondern nur Refill Butt. Könnte auch mit dem Alter zu tun haben, einfach. Schön. Freut mich sehr.
Nice Ding.
Kann man machen. Wie gesagt, gab es früher noch ein paar andere Abfüllungen von, die zum Teil aus dem Sherryfass waren, zum Teil aus, weiß ich nicht, auch Bourbonfässern. Insgesamt, weiß ich nicht, waren 10, 12 oder so von dieser Local Dealer Selection wurde dann nicht weitergeführt. Ich glaube, zwei gab es.
Die haben dich zweimal zusammengefunden, glaube ich.
Sind dann nach Schottland gefahren, durchs Warehouse gestiefelt, haben das ausgesucht. Eigentlich eine geile... Ach ja, da war Brüder Whisky House, war glaube ich auch dabei, ne?
Ja, genau.
Da gab es dann noch...
Schlüters Genießertreff.
Schlüters Genießertreff, Flickenschild... weiß gar nicht, ob hier... Dankeschön. Hier kommen gerade unsere Drinks in wunderschönen Gläsern.
Dankeschön.
Die sehen extrem sommerlich aus. Olli hat was in Richtung Sour geht, würde ich sagen.
Ja.
Von der...
Sour, würde ich auch sagen.
Vom Look her. Bei mir geht es eher in Richtung Naja, es ist ein klassisches Cocktailglas, eine Cocktailschale. Ich mache gerade mal für euch ein Foto, dann könnt ihr euch das nächste Mal bei Instagram angucken, wenn ihr die Folge hört. Lohnt sich im Übrigen immer mal, auch bei uns auf die zumindest Instagram-Seite zu schauen, weil man da ab und zu mal noch ein paar extra Infos bekommt, wie zum Beispiel auch mit unserer Jubiläumsabfüllung kam das Ganze natürlich ein bisschen zeitiger als heute hier für diejenigen, die gehört haben, was mir wirklich leid tut. Aber wir müssen natürlich auch diejenigen belohnen, die ganze Zeit am Handy hocken und nur bei Instagram rumhängen, damit sich das auch mal lohnt. Olli, cheers, mein Lieber.
Auf den Weltfrieden.
Auf den Weltfrieden, hoffentlich. Das stimmt. Ganz schöner Mischkonsum heute, danach ist aber Schluss. Oh, sommerlich fruchtig, geht total bei mir in so eine Martini-Richtung ein bisschen. Ist drin Tanqueray 10, ne? Also ähnlich wie bei dem Martini Ramos Whiteport. Dann Ette, Vier, Orange, dann Muskatbitter und Orangenzeste. Also ist eigentlich eine Abwandlung von einem Martini definitiv. Martini-Cocktail, ja, nicht die Marke Martini, Martini-Cocktail. Schön trocken, frisch, orangig, perfekter Sommerdrink.
Alter, ich bin hier gerade schockverliebt.
Was hast du jetzt hier?
Das ist genau mein Drink.
Wie heißt der nochmal?
Links unten, Los Grupos.
Links unten steht aber nichts mit Los Grupos. Ach doch, da, Las Grupas.
Valencia, Las Grupas, ja,
sorry. Las Grupas.
Ich bin schon wieder in Mexiko, was ist Los Grupos? Geil.
Oha, gefährlich. Oh, der Mais kommt aber raus.
Richtig schön.
Krass. Ja, ist ein, hat Olli ja gerade gesagt.
Und wie Sorbet und...
Ja. Oh, sehr schön.
Sehr geil.
Oh, spannend. Oh, gefährliche, ganz gefährliche Sache.
Das ist für mich wirklich, das ist so ein Sweet Spot von mir.
Oh, lecker. Gerade. Und einfach nur lecker, ja. Wirklich, wirklich sehr, sehr lecker. Heieiei. Meiner
diese, kommt... Diese herbe Note, ne, die kommt einmal natürlich vom Bitter, aber da ist Tunnel mit drin. Also dieser spanische Anis-Lakritz-Likör, weißt du?
Ja. Sehr spannend.
Mega.
Willst du mal probieren?
Ja, gerne. Warte. Ich kriege nur die Karte hier nicht reinge.
Das macht nichts, das mache ich. Wie gesagt, und ich finde wirklich,
dass... Oh, der hat auch eine super schöne frische Nase.
Wahnsinn. Geht in eine ganz andere Richtung, ist sehr trocken, nicht süß. Wirklich geprägt von den Ölen, ja, von der Orangigkeit. Und klassischer, na nicht klassischer, aber schon ein Vertreter der Martinis im Endeffekt. Weil trocken und...
Viel Gin.
Ja, relativ viel Gin.
Aber was ist da noch drin? Was hat der noch?
Orange.
Wo war der?
Unten, oben neben rechts, deinem, oder? Rechts neben deinem.
Ach so.
Ja.
Weißer Port.
Ja.
Etaviel Orange, das ist wahrscheinlich eine Spirituose, eine Orangenspirituose.
Ja.
Muskatbitter, Orangenzeste. Orangenzeste schmeckt man natürlich auch, ja, toll.
Definitiv geil. Ein
oberkomplexer Martini, würde ich sagen.
Ja, hier. Ja, Martini für Profis.
Ja, aber wirklich.
Nein.
Wobei es gibt ja die Leute, die sagen, Profis ist halt der Martini mit 1 zu 15.
Ach so.
Also ein Teil Wermut, 15 Teile Martini, 15 Teile Gin.
Es war ja wirklich aber mal eine Zeit lang so, dass es Pipetten gab für Martinis, wo man dann wirklich nur einen Tropfen Wermut. Das waren so die 1920er, glaube ich, wo das so extrem gefeiert wurde. Ne? Dann wurde derjenige, der den Martini-Cocktail mit so wenig Wermut wie möglich trinkt, teilweise auch einfach nur ein Glas genommen, das mit Wermut ausgespült, den Rest rausgekippt, dass quasi nur die Ränder, die Glaswand benetzt war und dann quasi mit Gin vollgefüllt. Gibt es ja heute noch, wenn man nach London schaut. Dann gibt es immer noch solche direkten Martini-Bars, die das so extrem machen, was ich ganz geil finde, wo du dann in der Hotel-Lounge sitzt und dann kommt der Dude an mit seinem Wägelchen und mixt dir halt direkt vor dir dein Martini. Habe ich mal Bock drauf. Möchte ich gerne irgendwann machen.
Auf jeden Fall. Also es gibt ja zwei Dinge, die man glaube ich, in London mal machen sollte. A, sowas und B, mal in so einen SMWS-Laden reingehen, ne? In so einen Herrenclub von denen.
Ja.
Das ist bestimmt auch geil.
Ja, stimmt.
So in so alten Ledercouches da versinken und dann das die schönen aus den 2000 SMWS-Abfüllungen, die da im Laden rumstehen, sich was aussuchen.
Die gibt es ja auch schon sehr, sehr lange, ne?
Ja, ja,
die SMBS. Gibt's lange, ja, ja. Aber gehören die nicht auch irgendwie zu...
Die gehörten hier Glenn Morangi und Artberg hier. Wie heißt nochmal der
LVMH. Konzern?
Ja, und die sind aber dann verkauft worden an irgendeine so Investorengruppe.
Ach so, die gehörten mal dazu, ne?
Das, genau.
Irgendwie hatte ich das nämlich auch mal.
Die haben die aber verkauft und ist jetzt aber wohl in ganz guten Händen, wie ich gehört habe. Investieren in ihre Brand, investieren in die Fässer und so, machen jetzt auch nicht nur einfach Bourbon-Abfüllungen in Jung, sondern machen auch viel alte Sachen und viel...
Du kaufst da immer mal, ne? Hm? Du kaufst da immer mal.
Ich hab einen persönlichen Alerter, mein lieber Freund Tobi. Grüße gehen raus an
Tobi. Unbekannterweise von mir zumindest.
Der hat eine Mitgliedschaft und bei dem habe ich einen Mortlach, Kleinlisch, Glenfarclas, Ben Nevis Ticker.
Ah ja. Welche Nummern sind das?
Weiß ich nicht. Ich habe das nicht im Kopf. Und ihren und sowas. Also wenn so Sachen kommt, wenn so mein Beuteschema kommt, dann kriege ich von denen.
Weiß ja schon Bescheid.
Kriege ich von denen eine WhatsApp und sagt er, du, heute kam die Ankündigung fürs neue Lineup, was Montag früh um 8 online geht. Diesmal dabei ein Mortlach oder ein Kleinlisch oder ein Glenfarclas und dann sagt er mir so die Rahmendaten und was er kostet.
Ja, geil.
Oder schickt mir den Link von der Flasche oder sowas. Ne?
Und ja. Dann,
und du kannst da ab einer Pulle versandkostenfrei bestellen und dann kannst du einfach sagen, hier, ich nehme eine, fertig. Und dann
easy peasy.
Das ist wirklich easy peasy.
Finde ich sehr, sehr gut.
Weil der Nachteil ist, du zahlst halt einen Betrag im Jahr, um da Mitglied zu sein. Das ist der Nachteil.
Ja, das ist ja so ein bisschen wie damals der Weltbildclub.
Genau. Du hast keine Abnahme.
Bertelsmann.
Wobei, ich glaube, da hattest du ja Abnahmeverpflichtungen. Das hast du da nicht.
Ja, stimmt.
Aber du zahlst halt einen Jahresbetrag dafür, dabei zu sein.
Ne? Ja.
Aber, ja, wie gesagt, ich glaube, das lohnt sich, wenn man das mag und wenn man dieses ganze Design drumherum und so mag. Und die bringen ja wirklich diese Outturn, das sind auch immer 30, 40 Flaschen. Also die haben auch echt Fässer am Start. Ne? Und
ich muss sagen, ich finde das sehr, sehr sympathisch.
Wenn du montags früh bestellst, kriegst du auch immer was. Also der Tobi kriegt immer alles, was wir haben wollen.
Also ich muss sagen, ich finde das sehr, sehr sympathisch irgendwo. Erstens diese Vorstellung, dass du zu Hause das ordnen kannst mit den Farbcodes. Finde ich ganz geil, weil die ordnen ja die Farben, die Geschmacksprofilen zu.
Genau.
Und die Flaschen sehen alle gleich aus. Insofern ist das irgendwie ganz geil und du bekommst trotzdem die volle Bandbreite von Scotch Whisky. Und das finde ich ganz cool.
Ne? Nicht nur Scotch Whisky, also alles.
Ja, es stimmt.
Mittlerweile
nur Scotch, Aronjak, jetzt inzwischen Cognac, alles.
Gin,
ja, du hast recht. Das finde ich sehr, sehr sympathisch irgendwo.
Also es gibt Thü, es gibt Kyrö, es gibt Grains, also die sind mittlerweile sehr diversifiziert.
Wussten sie bestimmt auch.
Hier gibt es also die ganzen Asiaten hier, ne? Kavalan, Amrut,
gibt's da auch?
Quatsch, ja.
Da musst du auch erstmal an Fässer kommen, glaube ich, ne?
Ja, also die haben also vom Standing her, das ist für Kavalan auch was Gutes, in London im Club bei denen auch eine Flasche stehen zu haben.
Das ist ja, ne, ähnlich wie mit Thü, ne? Das ist ja auch so ein kleiner Ritterschlag, dass es dann diese zwei Abfüllungen gab, dass auch Thü von der SMWS abgefüllt wurde.
Ja, Barry Brothers and Rudd hat ein Fass von Thü.
Ja.
Gibt es auch eins. Das ist mir aber zu teuer, sonst hätte ich mir das schon gekauft.
Ja.
UVP sind 170 Euro. Das finde ich ein bisschen übertrieben.
Ja, das ist aber bei solchen Sachen, glaube ich, immer so, weil es super speziell ist.
Naja, nee, aber da warte ich drauf, dass ich das mal irgendwann mal sehe, weil ich glaube, das verkauft sich nicht sehr gut in Deutschland. Vielleicht sehe ich es mal in irgendeinem Shop mal irgendwie gut reduziert, da würde ich es mitnehmen.
Auf dem Weg nach Schweden.
So ungefähr.
Wirst du dann in der Urlaubslaune schwach. Kann ja sein. Apropos Thü, da geht jetzt wieder einiges, ne? Mit dem deutschen Distributor dann wird es auch wieder eine Tour geben. Schauen wir mal, vielleicht machen wir wieder einen Leipzig-Stopp. Wir sind da an was dran. Wir schauen mal, ob das was wird, ob das sinnvoll ist.
Man soll ja im Podcast nicht über ungelegte Eier reden, aber wir sind ja an den Jungs nah dran. Also ist ja wirklich so.
Du bist ja Cask-Share-Owner.
Wir sind ja im dauerhaften Kontakt.
Für Berlin. Dass du da wahrscheinlich sowieso mal hinfährst.
Ja,
oder
die haben es ja jetzt geändert. Du kannst ja, jetzt ist ja so, es gibt nur noch Casks und es gibt die Tour und du kannst deinen Cask überall besuchen.
Ach, das ist ja cool.
Also du kannst sagen, ich schaff's dieses Jahr oder ich will mein Wochenende in Hamburg verbringen und wohnst aber in Berlin. Du kannst halt Hamburg machen. dann ja, das gucken die das, die gucken immer, dass dein Share, dein Teil dann auch vor Ort ist zum Probieren. Und
das ist ja witzig. Das ist ganz geil.
Genau. Weil du hattest so einen limitierenden Faktor über die Orte, ne? Und das wollen die halt nicht mehr. Und deswegen sagen die, ist egal, wo du bist, du kannst.
Ja, macht auch Sinn.
Ich, das PX-Fass gibt es in Mönchengladbach, das Bourbon-Fass in Berlin und das Pietet Oloroso in Hamburg. Und ja, da wollte der einer, der in Berlin sitzt, aber das Hamburg-Fass haben und das war halt kompliziert.
Ja.
Dann haben die gesagt, wir machen das auf, das ist so Quatsch.
Okay, verstehe ich, ja.
Weil die Fässer gibt's halt, sind halt für Deutschland.
Ja.
Und egal, wo du sitzt. Du
aber da
halt
wundert es mich, wenn es, also es gibt ja dieses Cask-Share-Programm, dass nicht mehr unabhängige Abfüller da was nehmen von oder auf den Markt bringen. Wenn wir jetzt, du hast gerade gesagt, es gab Barry Bros & Rudd, es gibt dieses SMWS-Ding, vielleicht schweben die da auch noch unterm Radar, ne? Weil was man ja so mitbekommt, auch mit unseren Freunden, mit dem Tim von 16 States, der jetzt zum Beispiel auf deutsche Whiskys quasi sich spezialisiert hat, was ich sehr sympathisch finde. Es gibt ja tausend Abfüller inzwischen und ich glaube aber, dass es für die zunehmend schwieriger wird, ganz einfach aus dem Grund, dass die Kleinen ja kein New Make kaufen können, wie die relativ großen Signatory und so weiter und so fort, die New Make kaufen, den selber lagern können und die sind ja darauf angewiesen, wirklich abfüllbereite Fässer zu kaufen.
Ich hatte
und
gedacht,
da wird es extrem teuer.
Ja,
und
ja,
die werden das auch bei Thü, glaube ich, dann so machen, dass die ein Fass sich aussuchen, weil ich glaube nicht, dass Thü da New Make rausgibt oder auch andere kleinere Brennereien, sondern eher ganze Fässer direkt verkaufen und da wird es dann schon wieder kostspieliger und dann möchte jeder was vom Kuchen abhaben. Natürlich, verstehe ich ja auch, also wenn ich das Business hätte als unabhängiger Abfüller, möchte ich ja auch Gewinn machen, dann möchte derjenige, der das auf den jeweiligen Markt bringt als Distributor oder Importeur natürlich auch was abhaben und dann wird es schon wieder ein bisschen teurer. Insofern, was da jetzt in Zukunft auf uns zukommt, wird spannend, weil ich glaube, dass auch die großen Brennereien ja immer weniger an Unabhängige rausgeben, was ja jetzt sich auch wieder zeigt in dem, was wir gerade hatten mit Reams, dass die gar nichts mehr rausbringen, auch andere unabhängige Abfüller, die kleiner sind, wo da hört man kaum noch was.
Du hast ja vorhin, Tim, das Beispiel gebracht über die Agaven und dass die Preise fallen, obwohl der Demand gerade sehr hoch ist nach Mezcal und Tequila. Und ich glaube, wenn jetzt nicht irgendwie China und Indien aufmachen oder irgendwas, dann werden wir bald in eine ähnliche Situation reinlaufen. Ich habe, ich weiß nicht, wo ich es gelesen oder gehört habe, aber es wird momentan dreimal mehr Whisky produziert,
ja,
als gebottelt wird.
Es gibt schon wieder so eine Schwemme dann, ne?
Der André Haberecht hat ja, ich weiß nicht, ob es bei uns im Podcast erzählt hat oder ob es in einem anderen Format war oder auf seinem eigenen Channel. Der hat gesagt, er hat Kündigungen von Fässern in Lagerhäusern bekommen.
Verrückt.
Dass die sagen, deine Lagerzeit erhöht sich jetzt um das Fünffache oder du holst dein scheiß Fass ab. Also deine Lagerkosten pro Monat oder so.
Ja.
Wir verfünffachen das, was halt am Ende des Tages heißt, hol dein scheiß Fass ab.
Ja.
Bottle das jetzt endlich. Wir haben keinen Platz. Ihr müsst alle raus mit eurem Kram.
Ja.
Weil halt immer mehr Neues nachkommt. Und deswegen erhöhen die Lagerkosten, die von Lagern leben.
Ja.
Oder die halt nur begrenzte Lager haben. Und das sind ja alles Indizien dafür, dass zumindest vielleicht so sein könnte, dass man doch günstiger an Sachen rankommen kann in Zukunft.
Ja.
Die New Make heißen oder sowas.
Ja.
Weil dann haben die Destillen auch den Kran nicht mehr auf den Füßen, was die Kosten betrifft.
Das ist wieder die Frage, wie das sich entwickelt. Wo wir gerade bei dem Thema Lagern sind, finde ich es ganz spannend. Ein großes Lager ist ja in der alten Colburn Distillery. Da kann man ja Whisky lagern. Das machen viele unabhängige Abfüller. Und da muss es jetzt, das habe ich in der Gruppe von Jens Fahr gelesen, der hat eine wundervolle Facebook-Gruppe, sei jedem wärmstens ans Herz gelegt, der sich ein bisschen für die Geschichte von Whisky und Gotten Whisky History bei Facebook kann man einfach suchen, findet man. Und da gab es zwei Abfüllungen, eine davon war Colburn, eine war irgendwas anderes. Und die wurden jetzt auf den Markt geschmissen, eine als Single Malt, eine als Blend, weiß nicht, was da drauf stand, auch irgendeine Lost Distillery im Endeffekt. Und dass tatsächlich der Name Colburn draufgeschrieben wird, weil das Zeug dort gelagert wurde. Und manche Leute dann natürlich denken, okay, krass, kriege ich hier einen Colburn, Brennerei schon lange zu, mache ich ein richtiges Schnäppchen. So ein bisschen Verarsche am Kunden ist das schon. Und was drin ist, ist natürlich was ganz anderes. Das ist alles aktueller Whisky, der dann verblendet wurde, oder ein Single Malt, der dort aber gelagert ist.
Ja. Ja.
Da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Das war so eine Anekdote, die ich da letztens mal wieder gelesen hatte. Wie gesagt, wenn ihr euch für sowas interessiert, beziehungsweise auch für Lost Distilleries und die Geschichte hinter auch aktuellen Brennereien, dann schaut mal in die Facebook-Gruppe rein. Sehr, sehr spannend.
Und was wir schon tausendmal gesagt haben, aber auch immer wiederholen können, geht auf Messen.
Guckt, ja, jetzt ist ja nicht mehr so die Messezeit.
Ja, aber trotzdem, das geht ja im Herbst wieder los, ne? Guckt nach Ständen mit alten Flaschen. Ja, fangt mal klein an mit alten Blends.
Ne? Ja.
Da gibt es so tolle Sachen. Also das kann ich wirklich nur euch echt ans Herz legen. Das ist
ganz fantastisch.
Das ist, kann man kaum sagen, das ist wie Bonbonladen.
Ja.
Für einen Fünfjährigen. Was durch mich da durchgeht, wenn ich da durch an solchen Ständen stehe, wo halt eben auch alte Sachen sind. Und nicht nur jetzt. Wir haben das neue Ben Riach, das neue Glendronach und das neue Glenglasso-Line-Up hier stehen oder so.
Ja. Ja. Genau. Augen offen halten. Definitiv. Genau. Hier wird es gerade ziemlich laut, mein Lieber. Hier wird es gerade ziemlich laut, sage ich. Du, Olli, ja,
also die Lautstärke ist auf jeden Fall so ein bisschen hochgedreht hier.
Und ich würde sagen, gescheckt,
die Musik ist lauter, die Leute reden lauter.
Ich würde sagen, wir verziehen uns jetzt in den Backstage-Bereich.
Die ganze Kakophonie ist hier so ein bisschen gerade nach oben gegangen. Und von daher
verlassen wir euch
ein
jetzt?
Guter Grund, jetzt auszusteigen.
Ja, das machen wir jetzt auch einfach. Wir wünschen
Wie sind
euch
wir denn von der Zeit her?
Wir Tim? Sind schon locker flockig bei über einer Stunde, ganz entspannt. Ja. Das soll es drin. Wir wünschen euch eine ganz wundervolle Woche, wenn ihr das hier hört. Dauert noch ein bisschen, bis released wird. Aber wir sagen schon mal, also ich sag schon mal, trinkt weniger, dafür besser.
Ja, und ich wünsche euch natürlich auch eine fantastische Woche. Ich hoffe für uns alle, dass die Sonne bald wieder scheint. Jetzt gerade so ein bisschen tagsüber Regen, abends ein bisschen Sonne. Heute war es irgendwie wieder warm, heute Vormittag kalt. Keine Ahnung, was das wieder für ein Wetter ist. Ich habe fast das Gefühl, wir sind im April, morgen hagelt es vielleicht noch. Unwetter vielleicht in Leipzig jetzt am kommenden Wochenende. Zum Wechsel auf den Monat Juni, wir werden sehen. Ich wünsche euch natürlich auch eine fantastische Zeit. Herzt eure Lieben, seid lieb zueinander, teilt einen Dram, teilt auch 2 oder 4 oder 8 oder 12, wenn es sein muss. Und seid nicht zu geizig mit dem Alkohol beim Ausschenken. Bye, bye.
Macht's gut, tschüss.